Der 20. Spieltag ist vorbei. Wir werfen einen Blick auf die erste und zweite Liga und ziehen ein Zwischenfazit zu den Friendlies. Das alles in einer weiteren und neuen Ausgabe von Verrückte Welt, der Online-Liga-Podcast. Da bin ich schon wieder und dieses Mal alleine. Es hat leider nicht sein sollen mit einem weiteren Gast. Allerdings ist für nächste Woche dann wieder was geplant. Gefühlt fange ich so jeden Podcast an. Es tut mir natürlich auch hinsichtlich dessen leid, aber da muss man mich halt ertragen. Ich bin ja zum Glück immer wieder dabei. Das ist die Hauptsache. Und wie jede Woche, es ist ein Ritual, auf die erste und zweite Online-Liga zu schauen. Wir sind mittlerweile am 21. Spieltag, der wird heute vorbereitet, das heißt 20 Spieltage sind vorbei. Und da kann man schon ein relativ gut Resümee ziehen. Einige können sich noch aus der Scheiße retten, andere können es noch schaffen, Meister zu werden. Und dementsprechend schauen wir da mal rein und müssen klar sagen, wir haben eine kleine Dreiteilung, eine sehr, sehr kleine Dreiteilung in der ersten Online-Liga. Denn wir haben in der oberen Riga auf Platz 1 und 2 FC Eichhorn und die Hansestädter Holzfüße mit 42 Punkten. Das ist sozusagen Teilgebiet 1. Teilgebiet 2 stellt ein riesengroßes Mittelfeld dar mit Abstufungen, muss man sagen. Hier gibt es maximal immer 2 Punkte Abstand zum drüber oder drunter liegenden, je nachdem, wie man sieht. Rot-Weiß Hattingen ist auf Platz 3 mit 35 Punkten und auf Platz 17 ist Inter Pensen mit 20 Punkten und die Punktzahlen, wie bereits gesagt, gehen dann 22, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, eine schöne Straße, fast 5 Stück in Folge, 32, 32 und 33. Dementsprechend natürlich ist ein 13 Punkte Unterschied zwischen, 15 Punkte Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 17. Allerdings liegt alles so nah beieinander, dass man da keine großartige Teilung erkennen könnte. Dementsprechend für mich ein relativ großes Mittelfeld und natürlich Inter Pensen auf Platz 17 kann es locker noch rausschaffen. Ein Sieg mit 3 Punkten, die anderen verlieren, dann ist er da unten noch raus. Ja, und es ist vielleicht das einzig Positive für Mannheimer Ort, denn die kriegen als einziger ihre eigene Sektion mit 12 Punkten auf dem letzten Platz. 3 Siege, 3 Unentschieden, 14 Niederlagen. Minus 33 das Torverhältnis. Das ist einfach nur hart, ja, muss man einfach so sagen. Wir haben da letzte Woche schon drüber geredet, Mannheimer Ort baut ja auch gerade im Stadion um. Das heißt, vielleicht sollte man sich diese Saison eher auf sowas fokussieren, dass man andere Ziele schafft als vielleicht die sportlichen und dann nächste Saison aufrappeln, danach die Saison vielleicht angreifen, vielleicht auch direkt wieder angreifen. Aber das sieht schon düster aus, auch wenn es natürlich noch machbar ist. So, und oben im Titelkampf Eichhorn und Hansestädter Holzfüße. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Man erkennt da auch einen großen, beziehungsweise einen kleinen Unterschied. Die Eichhörner, die Eichhörnchen, die Eichhörner, die Eichhörnchen, sind sehr, sehr torwütig. 51 geschossene Tore in 20 Spielen ist der Wahnsinn. Und da sind immer mal wieder Ausreißer dabei. Das heißt, heute gab es zum Beispiel 2-0 gegen Ödling, was relativ normal ist. Aber wenn wir den Spieltag zurückschauen, knallen die Eichhörnchen TSV Kastel 1960, den Aufsteiger, mit 7:0 weg. Und das ist das dritte Mal, soweit meine Aufzeichnungen richtig sind, dass da so ein hohes Ergebnis erzielt wurde. Ich glaube, das zweite 7:0 und es gab vorher auch schon ein 6:0 in dieser Saison für Eichhorn. Das ist hinsichtlich dessen einfach der Wahnsinn, was da gerade abgezogen wird. Tordifferenz plus 30, und das ist definitiv Topwert. Leider, wenn man jetzt negativ und positiv nimmt, ist Mannheimer Ort mit minus 33, schafft er noch eine größere Zahl zumindest. Leider in die andere Richtung. Dahinter kommen die Hansestädter mit plus 23 Tordifferenz, haben gleich viele Punkte, wie wir eben schon mitbekommen haben. Allerdings 7 Tore Unterschied ist doch schon einiges. Dementsprechend muss man da schauen, wie es eventuell im direkten Duell zwischen den beiden ausgeht, das noch, soweit ich weiß, ausgetragen werden muss am 22. Spieltag nämlich. Darüber könnten wir dann nächste Saison theoretisch berichten. Andererseits in der ersten Liga sieht es von den Tordifferenzmäßig im Mittelfeld relativ gleich aus, deswegen das auch nochmal gut zusammengepackt. Topwert in beide Richtungen ist SCS Lebewohl minus 12. Im positiven Bereich wäre es Rot-Weißer Hinig auf Platz 3 mit 9, also plus 9. Und ansonsten spielt alles sich in diesem Bereich ab. Die meisten eher mit einer Tordifferenz von plus 1. Da haben wir alleine schon vier Teams, die das haben. Butzemänner auf Platz 6, 11 Legends auf Platz 9, Kickerski auf Platz 10 und Sevetaler Jungs auf Platz 11. Und dementsprechend auch kann da noch sehr, sehr viel passieren. Und hinsichtlich dessen habe ich da auch noch keine großartigen Tipps, wer da absteigt oder wer oben das Rennen macht. Für mich Eichhorn, Handstadt Reutze sind beide sehr, sehr solide. Absteigermäßig Mannheimer Ort würde ich natürlich leider sagen. Und ansonsten kann unten alles noch passieren. Aber man muss auch in der ersten Liga sagen, wenn wir auch nachher in Bezug auf die Friendlies dann gehen, dass das einen Unterschied macht in der ersten Liga, ob man dann Platz 10 oder Platz 7 oder Platz 6 einnimmt. Das heißt, da wird auch noch richtig gekämpft. Ne? Also jedes Spiel ist hier super viel wert, das darf man nicht außer Acht lassen. Denn es geht bei jedem Platz um Ligavermarktung, also um sehr, sehr viel Ligavermarktung und natürlich auch um sehr, sehr viel Platzierungsprämien wahrscheinlich, je nachdem, welcher Sponsor man natürlich wählt. Aber vor allem die Ligavermarktung haut da in jedem Platz, den man hoch oder runter geht, schon sehr rein. Aber darüber können wir vielleicht auch nächste Woche reden. Wenn alles gut läuft, haben wir da einen wahren Experten am Start, wenn es um erste und zweite Liga geht. So viel sei gesagt. Kommen wir zur zweiten Liga. Wir fangen wie immer bei der zweiten Liga Nord an. Und da müssen wir auch direkt am 20. Spieltag mal wieder sagen, wir kennen Schwarze Pumpe, Uckermünde. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Das war ja vorher Schwarze Pumpe, Uede. Ne, jetzt haben wir Uekermünde oder so. Das ist ja, wenn man es Uede aussprechen soll, ganz, ganz schwierig, Leute. Ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall, die haben heute, am heutigen Spieltag, 8 zu 2 FC Burkana weggeknallt und zwar auswärts. FC Burkana auf dem letzten Platz 11 Punkte, die Schwarze Pumpe auf Platz 1 mit 51 Punkten, 13 Punkte vor VfB Kassel. Also wenn jemand die zweite Liga dominiert hat, oder zumindest bisher dominiert, dann auf jeden Fall er. Und ich glaube, so was gab es bisher auch noch gar nicht in der zweiten Liga, dass es so stark ist. Wobei wir natürlich letzte Saison zwei Teams hatten, die sehr, sehr stark dominiert haben, die Sevetaler Jungs und der erste FC Lichtenhagen. Allerdings ist das hier ja wahrlich eine One-Man-Show, die es so meines Erachtens nach noch nicht gab. Wenn wir da ein bisschen weiterschauen und hier die Einteilung vornehmen, sehen wir schon relativ gute und klare Abstände. Wir haben sozusagen vom Platz 2 bis Platz 8 die 30 Plus-Punkte-Kandidaten. Das ist der VfB Kassel jetzt chronologisch von Platz 2 bis Platz 8. Der VfB Kassel, der erste FC Haderwood, Eintracht Höchst, SV Grün-Weiß-Selben, Pöhler Nordhessen, FC NN und Holstein Polenberg, alle zwischen 32 und 38 Punkten. Sozusagen bilden sie damit das obere Mittelfeld bzw. die erste Hälfte. Und wenn wir dann weiterschauen, haben wir Schildow Fürst mit 29 Punkten, FCO Heidgraben mit 27, Elfbräuner Neuen mit 25, Kleeblatt 96 mit 24 Punkten. Und dann natürlich, es sind noch einige Spiele, 14 Stück, es kann alles passieren. Aber dann theoretisch die wahrscheinlich abstiegsgefährdeten mit Schweriner Kickers, Wolbeck Warriors, Twin Grip United, FC Neuer Game, Vikings G und FC Burkana, die sich zwischen 21 und 11 Punkten abspielen. Also eine etwas andere Einteilung, mehr Punkte zwischen den einzelnen Teams. Gerade bei Kleeblatt auf Platz 12 mit 24 Punkten und Schweriner Kickers mit 21 Punkten. Natürlich liegt es nah beieinander, es sind trotzdem 3 Punkte. Natürlich auch für die, die da unten drunter liegen, die gerade mal 19 Punkte haben. Also Wolbeck Warriors, Twin Grip United und FC Neuer Game, Platz 14, 15, 16, alle 19 Punkte. Nur das Torverhältnis unterscheidet sie. Da wird doch richtig gekämpft. Lediglich FC Burkana, jetzt 8-2 abgeschlachtet worden, 11 Punkte, minus 30 Tordifferenz, immerhin noch etwas besser als Mannheimer Ort. Ja, aber das sieht natürlich nicht schön aus. Das sieht definitiv nicht schön aus. Das Einzige, woran man sich eventuell noch halten kann, bei FC Burkana ist an 19 geschossenen Toren in 20 Spielen, das ist fast ein Tor pro Spiel. Da müsste man theoretisch nur die Abwehr in den Griff bekommen. Das klingt jetzt erstmal wie ein schlimmer Punkt, wie etwas, worüber man sich lustig machen sollte oder könnte. Das soll es natürlich nicht sein. Denn wenn man 0 zu 30 Tore hätte und minus 30, wäre das viel schlimmer, weil hätte man vorne und hinten ein Problem. Hier mit 19 Toren könnte man auch viel, viel weiter oben stehen, wenn es besser laufen würde. Kleeblatt 96 zum Beispiel hat 20 geschossene Tore und 33 kassiert. Das sind natürlich 16 weniger, als Burkana kassiert hat. Und hat 24 Punkte. Das heißt, vielleicht kann man da noch Hoffnung schöpfen und die Abwehr etwas reparieren. Wobei die Winterpause da jetzt auch vorbei ist. Und in der Winterpause wurde grundsätzlich in den oberen Ligen auch wieder gut eingekauft. Da war jetzt kein neuer richtiger Kracher dabei. Es gab einige Kracher, aber keine richtig explosiven Kracher, die man durch ganz Deutschland gehört hat. Burkana hinsichtlich dessen hat sich auch gar nicht verstärkt. Ob die dann unten rauskommen mit dem gleichen Kader, das wird man dann sehen. Haben in den letzten Spielen, beziehungsweise in den ersten Spielen, zumindest einen Sieg einfahren können gegen FCNN 2-0. Also vielleicht hat da der Manager doch noch die richtige Hand und sagt, ich vertraue meinen Jungs und damit soll es dann klappen. Oder man akzeptiert den Abstieg und bereitet sich darauf vor. Das kann natürlich auch eine valide Taktik sein, die bei unserem Erstligameister gefühlt zumindest, bei unserem ersten Erstligameister gefühlt zumindest geklappt hat, der ja jetzt wieder in der ersten Liga ist, der Siebenthaler. Meister abgestiegen, jetzt wieder da und steht ja bisher noch relativ gut im Mittelfeld. Und oben hin wird natürlich gekämpft um den zweiten Platz. Der erste Platz ist ja schon abgegeben oder sollte abgegeben sein. 13 Punkte sind immer noch aufzuholen, das sind ja 14 Spiele. Aber so souverän wie die schwarze Pumpe, das macht mit nur einer Niederlage, drei Unentschieden, sollte das eigentlich gegessen sein. VfB Kassel, Platz 2, 38 Punkte, Hannover 36, Höchst auch 36 und selben mit 33, sowie Pöller Nordhessen 33, alle relativ nah am zweiten Platz dran. Vom Torverhältnis her auch alle nah beieinander. Kassel plus 12, Hannover plus 16, Höchst plus 15, nur SV Grün-Weiß selben schlägt da etwas aus den Strängen, hat plus 24. 51 geschossene Tore, das ist der zweithöchste Wert und nur 27 kassiert. Das ist ein Wert, der relativ gut im Mittelfeld liegt. Das heißt, etwas die Abwehr verbessern, vielleicht die Tore anders aufteilen und dann wäre man hier noch weiter oben. Die können es auf jeden Fall alle noch schaffen, in die erste Liga da aufzurücken. Genauso auch FCN Holstein-Polenberg, die will ich jetzt nicht außen vor lassen. Beide 32 Punkte, wie eben schon genannt, plus 9 Torverhältnis. Können es auch noch schaffen. Allerdings sieht das eher nach einer Serie oder nach einem guten Mittelfeldplatz aus. Aber wie Online-Liga ist, jeder kann nach oben ausreißen, jeder kann nach unten ausreißen, man weiß nie, was passiert. Und das macht das Spiel ja auch irgendwo aus. Gehen wir zur zweiten Online-Liga Süd, wo es ja noch spannender ist. Oben ist immer noch SG Dresden-Gittersee mit 44 Punkten. Danach kommt FC Cologne mit 40 Punkten. Und dann Gentechnik Gernot und FC Erzgebirge Schalke auf Platz 3 und 4 mit jeweils 36 Punkten. Dann nochmal zwei Stück Red Stars Gumhausen, Flying Penguins mit jeweils 32 Punkten. Und Jungle United und SCP Münster nehmen sich an die Hand mit jeweils 31 Punkten. Bilden die Riege von 31 bis 44 Punkten, von denen die noch große Chancen haben, aufzusteigen. Und es ist so eine kleine Paarbildung hier, wie man merkt. Wenn man nach unten weitergeht, wird man das auch wieder erkennen. Aber erstmal zum oberen Teil. SG Dresden-Gittersee, definitiv Überraschung, hat den Schwung aus der dritten Liga anscheinend mitgenommen. 49 geschossene Tore, 18 nur kassiert, das ist Topwert in der Liga, plus 31. Geschossene Tore ist ebenfalls Topwert in der Liga, muss man wohl dabei sagen. Gerade aufgestiegen, jetzt auf Platz 1, kann natürlich immer noch sozusagen weggenommen werden, hat allerdings nur zwei Niederlagen auf dem Konto und 5 Unentschieden, 13 Siege. Das heißt, man gibt eher Spiele, her, die relativ ausgeglichen sind, die man eventuell auch hätte gewinnen können, aber verliert sehr, sehr wenig. FC Cologne hingegen 40 Punkte, hat 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, ist ja der Absteiger aus der ersten Liga, ist wieder oben mit dabei, greift an, hat auch, wie wir alle mitbekommen haben und auch schon öfters mal erwähnt haben, gut eingekauft und kann sich deswegen eventuell auch dort oben behaupten. Aber es ist noch nichts gegessen. Genauso FC Erzgebirge Schalke will wieder hoch in die erste Liga, Platz 4. Haben da auf jeden Fall gute Chancen. Und mal gucken, wie sich so die Paarbildung hier in der zweiten Online-Liga Süd so weiterbildet. Ob da wirklich die Teams, also die Teams, in Anführungsstrichen, die sich an den Händen halten, noch so beieinander bleiben und das so bleibt. Denn wenn wir weiter runtergehen, haben wir erstmal keine Paarbildung, da wurde sich etwas getrennt. Royal Siegen ist etwas vorgerannt, hat 28 Punkte und FC Forza hat 27 Punkte. Ja, da muss Royal Siegen, darf sich nicht so weit trennen von FC Forza, sonst sieht das nicht mehr schön aus. Hinsichtlich dessen haben es allerdings VfL Chemnitz und Tide Troopers gut hinbekommen. Das gibt Bonuspunkte im Hausaufgabenheftchen. Beide 25 Punkte auf Platz 11 und Platz 12. Dann gab es natürlich Probleme bei den Löwen und bei den Wikingern. Die verstehen sich noch nicht so. Platz 13, 24 Punkte sind die Wiesenbach Lions und Platz 14 mit 21 Punkten. Ja, schon 3 Punkte Unterschied. Mensch, und das bei so einer schönen Paarbildung eigentlich, ist Hansa Kladov. Wenn wir zu den Abstiegsrängen schauen, sind sich da FC Hilgershausen Racing Fronderad noch nicht so einig. Beide 20 Punkte halten sich gut an den Händen. Ne? Beide 20 Punkte. Allerdings wären sie lieber weiter oben natürlich. Mal schauen, ob sie da den richtigen Tritt finden zusammen. Und nochmal hochkommen. Und unten ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Wenn wir hier eine Klasse hätten, dann müsste der Lehrer, der hinten steht, ne, einer geht hinten, einer geht vorne, sehr, sehr weit hinten sein. Denn die rote Laterne haben auch wirklich diesmal die roten Leute aus Köln, nämlich Reds of Cologne, mit 9 Punkten. Und FC Kwan ist Platz 17, noch mit Chancen, muss man sagen, mit 18 Punkten. Also kann da auch noch locker rauskommen. Das rettende Ufer ist Hansa Kladov mit 21 Punkten. Also alles noch drin. Auch das Torverhältnis von FC Kwane, dem Aufsteiger aus der dritten Liga, bei minus 14, also weitaus nicht schlimm. In der unteren Hälfte kann natürlich alles passieren. Kann auch noch von der oberen Hälfte in die untere Hälfte abrutschen. Es ist ja noch viel zu spielen. 14 Spieltage sind noch. Das entspricht, wenn ich schnell rechnen kann, 42 zu holenden Punkten im Optimalfall. Das ist natürlich einiges. Da ist alles drin. Und bis außer auf die rote Laterne und Reds of Cologne sehe ich da auch noch keinen sicheren Absteiger sonst. Man muss bei Reds of Cologne sagen, minus 33 Tordifferenz, 20 geschossen, 53 Tore, geht das gleiche wie eben auch schon bei FC Bucaner. Wenn man da ja die Defensive im Griff bekommt, die Offensive schießt Tore, immerhin eins pro Spiel, das kann auch gut nach oben ausreißen, dann mal. Hansa Kladov zum Beispiel als Gegenbeispiel 21 geschossen Tore, also eins mehr, nur 30 kassiert, eine bessere Defensive hat 12 Punkte mehr, ist auf Platz 14, auch knapp rettendes Ufer, aber natürlich definitiv besser als ja, auf Platz 9 zu sein und das als Absteiger aus der ersten Liga. Natürlich muss man auch fairerweise sagen, hat Reds of Cologne jetzt nicht das Überflieger-Team der Liga. Aber es ist natürlich ein hartes Pflaster, dann trotzdem so weit unten zu stehen. Und da schauen wir dann mit Sicherheit auch nochmal weiter, ob das so weiter bleibt oder ob sich da vielleicht demnächst noch ein Aufwärtstrend ergeben kann. Es wäre natürlich da ihm zu wünschen. Und in den ersten drei Spieltagen nach der Winterpause gab es sozusagen hier in der Liga auch kein großartiges Ergebnis von. Es gibt immer Überraschungen. Das Einzige, was man nennen könnte, wäre ein 7 zu 0 von Planic Penguins gegen Racing Fronderad. Das hätte man wahrscheinlich so auch nicht erwartet, dass man so kassiert. Auch wenn Racing Fronderad auf Platz 17 ist und Planic Penguins auf Platz 7, ist das doch schon ein solides Ergebnis, wenn man 7-0 gewinnen kann. Und so muss man halt schauen, wie es weitergeht. Gerade in den Teams, die unten sind. Aber so viel dann auch zur zweiten Liga. Und nun kommen wir zu dem etwas spannenderen Teil vielleicht. Und zwar sechste Liga Friendlies und das Zwischenfazit. habe ich ja bisher noch nicht so gemacht. Es war sehr, sehr viel über mein Team geredet. Das sollte auch eigentlich nicht so der Fall sein, aber allerdings bietet es sich an, das im Podcast zu machen, da es in YouTube-Videos und so weiter ist, nicht so viel Sinn macht. Ich würde ein Bild, ihr würdet ein Bild sehen, ich würde darüber reden, das wäre wie ein Podcast, nur halt auf YouTube. Dementsprechend machen wir das hier, weil es sich auch anbietet, dass ich jetzt dieses Mal heute keinen Gast dabei habe. Und dann nutze ich die Zeit jetzt etwas über Freundlich in der 6. Liga zu reden, beziehe das natürlich auf meine Situation, beziehungsweise die Taktik, die ich da fahre, und versuche natürlich Ausblick zu geben, was in anderen Ligen auch möglich ist, das zu machen. Wichtig ist natürlich, ich kann mich nicht komplett in alle Ligenstufen hineinversetzen oder in verschiedene Teamsituationen. Ihr müsst immer sehen, für euch, was für euer Team gut ist, wie ihr vorgehen wollt. Und vor allen Dingen, ihr müsst Spaß bei dem Spiel haben, ja. Das heißt, das ist immer das Wichtigste. Man muss nicht immer gewinnen, man muss nicht immer oben mitspielen, man muss auch nicht immer irgendwelche Sachen machen, die andere Leute sagen, wenn man dabei selber keinen Spaß hat, nur um dann sozusagen eventuell erfolgreicher zu sein, in Anführungsstrichen, weil das muss ja auch nicht immer eintreffen. Ja? Das als Disclaimer voran. Kurz zu Friendly 6. Liga oder was aktuell in der Online-Liga-Welt abgeht. In der 6. Liga, beziehungsweise auch in der 5. Liga, schenken Teams ihre Liga sozusagen ab und spielen mit der bestmöglichen Elf oder mit einer sehr, sehr guten Elf Friendlies und mit der schlechteren Elf, also mit der B11 sozusagen. Wir werden jetzt A11 und B11 immer verwenden als Termini, spielen damit die Liga und steigen dann gegebenenfalls ab oder ja, versuchen sich noch irgendwie zu halten. Auf jeden Fall probieren sie das Maximale rauszuholen, indem sie mit ihrer A11 gegen höherklassige Teams friendly spielen und dort sehr, sehr viel Cash rausholen. Und das ist schon mal vorab gesagt, sehr, sehr viel Cash, was man da rausholen kann. Ebenfalls mache ich das. Ich bin in der 6. Liga. Ich habe zuvor, bin ich einmal aufgestiegen, habe dann probiert, ich bin außerdem seit, wichtig, seit Saison 7 dabei, ich bin kein Gründungsmitglied, also dementsprechend habe ich da, ich habe nicht das Geld aus 7 Saisons, die vorher, das vorher gemacht wurde, oder SK-Marktspieler oder sonstiges, das hatte ich alles nicht. Ich bin aufgestiegen einmal in die 5. Liga, habe versucht, mich dort zu halten mit Ach und Krach. Ich bin einer, der sagt, ich fahre eine Sache lieber komplett und gebe da alles rein, weil das erhöht die Chancen, dass man es schafft. Also, dass man maximal, egal welche Taktik es ist, ob es Stadion ist, also Stadion sparen, dann maximal das machen oder Transfers machen, also Trading oder NLZ, egal was es ist, dass man es macht. Und da habe ich versucht, durch sehr, sehr viel Käufe, beziehungsweise ich habe versucht, mein Team so schnell es geht, so gut es geht, halt zu verbessern und so stark zu machen, wie es möglich ist. Und das geht hauptsächlich dann in dem Fall durch Gehälter zahlen, Spieler sozusagen auf Raten kaufen, so kann man die Gehälter ja ansehen. Das hat allerdings leider zu einem 15. Platz geführt und zu einem Abstieg. Ja, so passiert es. Dann war ich in der 6. Liga, bin auch bis seitdem her nicht aufgestiegen, habe die Spieler verkauft. Ich beschleunige das natürlich alles etwas, die Historie, weil die auch wahrscheinlich etwas irrelevant ist. Allerdings soll es kurz aufzeigen, wo ich herkomme, ne, sozusagen, also wo dir noch die Kacke herkommt. Hab die Spieler dann verkauft und hatte dann auch sehr, sehr viel Cash. Denn die Spieler, die man sich ja dann für das Gehalt holt, muss man ja auch sagen, sind ja nicht gerade schlechte Spieler. Die kann man dann auch, wenn sie zum Beispiel jung sind oder auch wenn sie alt sind, kann man sie auch verkaufen und macht damit gegebenenfalls sogar noch Gewinn, je nachdem, was es für Spieler sind. In meinem Fall ist das der Fall gewesen. Ich habe zusätzlich noch meine Tafelsilber, sag mal, dazu verkauft. Da war dann auch Startkaderspieler dabei, 20 Jahre alt, der mir 1.050.000 eingebracht hat. Und dementsprechend hatte ich gut oder habe ich Geld gut auf der hohen Kante. So, das heißt, ich war oder bin nun in der 6. Liga und habe keinen Druck. Zusätzlich wurden ja die Friendlies implementiert und es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass man dort mit den Friendlies sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Ich wollte allerdings, muss man sagen, schon vorab mich mehr auf die Friendlies konzentrieren, wenn die denn genug Geld abwerfen. Das heißt, ich habe mir damals vorgestellt, Mensch, wenn ich pro Friendly im Durchschnitt 5.000-6.000 bekomme, 5.000-6.000 mal 44, wären wir bei 220.000-250.000 pro Saison, würde mir das persönlich reichen. Ja, da würde ich sagen, ich mache das ein paar Saisons, spare und dann kann man ja entscheiden, was man mit dem Geld macht. Dazu kommen wir aber später. Wir wollen ja jetzt nicht mixen. Jetzt ist es so, dass die Friendlies sehr, sehr viel Geld geben. Je nachdem, gegen was man spielt. Ich bekomme jetzt oder habe zum Beispiel gegen einen Viertligisten, der nur eine Tribüne hat und schlechte Preise, 3.300 bekommen. Ja. Das ist jetzt erstmal wenig. Ja. Aber das war sozusagen mit das Schlechteste, was hätte passieren können. Wenn man dann zum Beispiel gegen Drittligisten spielt und die relativ gut aufstellen, beziehungsweise also ihre B11 aufstellen und die B11 jetzt nicht nur aus SK-Marktspielern besteht, und das ist das Wichtige, es wird mit Marktwert gerechnet. Zumindest ist das ein Faktor. Das kann man, denke ich, faktisch schon so hinstellen, dass das mittlerweile durch die Community herausgefunden ist, dass das ein Faktor ist. In welche Marktwerte da genau genommen werden, ist noch keinem wirklich bekannt. Es gibt starke Verfechter von dem Marktwertschnitt zu dem Marktwertschnitt oder dem und so weiter. Letztendlich ist noch nichts klar. Dementsprechend will ich da auch gar nicht drauf eingehen oder so. Ich will so grob, also ich will nicht in so eine Diskussion reinkommen, wo ich dann sage, jo, das stimmt, der andere sagt, das stimmt. Letztendlich, wir wissen es nicht. Fakt ist immer, wir wissen es nicht. Ne? Leute haben ihre Daten und aufgrund der Daten begründen die ihre Aussagen, aber Wissen ist immer was anderes als, ich habe Daten und begründe es darauf, aber der andere hat andere Daten und begründet es darauf und letztendlich funktioniert beides. Ne? Das ist kein Wissen, Wissen ist Fakt. Ne? So. Und gegen den Drittligisten zum Beispiel gab es dann für mich 55.000. Ja, das ist natürlich für einen Sechsligist sehr, sehr viel Geld. Und für den Drittligisten gab es, wenn man es zurückrechnet, 102.000. Das ist für einen Drittligist auch sehr, sehr viel Geld. Macht der Drittligist das 44 Mal, hat er 4,4 Millionen. Mache ich das 44 Mal, habe ich 2,2 Millionen. Natürlich, man muss dann natürlich die ganzen Drittligisten finden, die sowas machen wollen. Vielleicht auch Zweitligisten oder Erstligisten. Und das ist schon mal etwas problematisch, weil auch nicht jeder das machen will. Es hängt immer von der Situation ab, gerade wenn man oben mitspielt. In den oberen Ligen will man natürlich auf Verletzungen reagieren. Die unteren Ligen, fünfte, sechste Liga, wollen eher Planungssicherheit, denn das Geld will man ja auch wieder anlegen. Das heißt, man möchte wissen, ob die Friendlies da sind. Das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt des Ganzen. Und wenn man das jetzt über die erste Hälfte so hinüberzieht und schaut, wie viel Geld ich hinsichtlich dessen eingenommen habe, kann ich sagen, wenn ich genau die erste Hälfte nehme, sind wir bei 302.000 Euro gerundet. Da sind einige Spiele dabei, die gegen, ja, die nicht so lukrativ sind. Ich kann allerdings schon mal prophezeien, dass die zweite Hälfte der Saison mir mehr als 300.000 geben wird, sofern keine Änderung der UEFA kommt. Natürlich, wir reden jetzt davon, dass alles so bleibt, wie es ist. Da ich dort einfach bessere Gegner habe. Weil ich habe zuvor alles angenommen, was fünfte Liga war und ein Stadion hat. Da waren dann auch zum Beispiel sechs Spiele, das ist relativ wichtig zu wissen, sechs Spiele dabei gegen fünfte Liga, die nur eine Tribüne hatten, wo ich dann jeweils 3.000, etwas mehr als 3.000 bekommen habe. Wenn man jetzt umrechnet, das wären jetzt Mannschaften gewesen, die mir 10.000, 20.000 eingebracht hätten, wie zum Beispiel die vierte Liga. Vierte Liga unter der Saison 15.000 und 18.000 zum Beispiel sind so die Werte, womit man rechnen kann, je nachdem, was natürlich auch aufgestellt wird. Bekommt man in der sechsten Liga, ne? Wichtig. Sechste Liga, sagen wir jetzt gerade. Wäre das natürlich viel, viel mehr. Dann wären wir jetzt hier bei, ja, sagen wir pauschal gesagt, 400.000 wären wir jetzt. Das macht schon einen großen Unterschied. Dementsprechend, es wird auch mehr sein. Es gibt auch andere Teams, die da mit Sicherheit mehr haben, die diese Taktik fahren. Aussicht des Ganzen ist, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte und es wird mehr Teams geben, die jetzt auch ihre Liga abschenken, weil sie sehen, okay, ich kann nicht aufsteigen, ich werde wahrscheinlich nicht absteigen, weil ich schon meine 40 Punkte habe. Was auch komplett legitim ist. Wirft natürlich Probleme auf, dass man da in den Ligabetrieb natürlich eingreift und Teams, die vorher gegen die A11 gespielt haben in der Liga, halt eventuell verloren haben, jetzt gegen die anderen Teams, die gegen die B11 spielen, eventuell gewinnen. Allerdings trifft ja jeder Manager sozusagen das Beste, was für sein Team sozusagen, will ja das Beste für sein Team. Und deswegen wird das sehr, sehr oft vorkommen. Oder beziehungsweise bei fast allen vorkommen, dass jetzt in der Rückrunde solche Spiele stattfinden werden. Indem die Liga halt mit der BF bestückt wird und dann Spiele sozusagen, ich sage jetzt schon fast hergegeben werden, um mehr Geld zu machen, was auch komplett legitim ist. Wie sehe ich das aktuell? Sollte man sowas machen, sollte man sowas nicht machen, gerade wenn man unten ist? Und da muss ich ganz klar sagen, ja. Also, wenn wir davon ausgehen, wie man sagt, immer, ihr sollt Spaß beim Spiel haben. Wenn euch das keinen Spaß macht, macht es nicht. Aber wenn es darum geht, sportlich voranzukommen, Und sportlich ist nun mal manchmal oder beziehungsweise sehr, sehr oft oder fast immer meiner Meinung nach finanziell, dann ist das definitiv die Variante, die man fahren sollte, denn so viel Geld kann man nirgends anders verdienen in unseren Ligen. Und das ist, muss man sagen, ein positiver Punkt. Denn es wird sehr, sehr oft in den sozialen Medien, Forum, Facebook, Discord, Telegram, WhatsApp, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, YouTube und Twitch, oft gemeckert, dass unten man ja nicht allzu viele Möglichkeiten hat. Und da muss man sagen, das stimmt. Unten, natürlich kann man potenziell alles machen. Du kannst in der 6. Liga auf dem Stadion sparen. Wenn wir jetzt über realistische Sachen reden, ist das eher nicht so die Möglichkeit. Und auf dem Transfermarkt aktiv werden wird auch immer schwieriger. Es gibt bestimmt irgendwelche kleinen Bubbles, wodurch man, also kleine Gruppen oder kleine Suchkriterien, wodurch man immer noch Geld machen kann durch Trading. Allerdings ist das auch sehr, sehr schwierig geworden. NLZ kannst du nicht wirklich viel reinstecken. Ob das sinnvoll ist, ist auch wieder eine andere Sache, ob man nicht bessere Spieler durch einen Transfer bekommen kann. Letztendlich ist man unten sehr, sehr limitiert. Weil der Transfermarkt ist hart für einen, das Stadion ist viel zu weit weg. Das NLZ kannst du nicht viel reintun und selbst wenn, kannst du, du steckst einmal was rein, hoffst dann auf den einen 34. Entschuldigung, 34. Spieltag, 37. Woche oder 38. Woche ist das, dass dann da irgendwelche Spieler rauskommen. So viel Interaktion ist da nicht da. Ne? Und genau das liefern ja jetzt die Friendlies. Ne? Weil die Friendlies, du musst interagieren, du musst mit der Community dich unterhalten, also mit Leuten aus der Community unterhalten, sagen, wie läuft das mit den Friendlies? Willst du vielleicht eins machen? Jeder kann ja nur drei maximal gegen einen anderen machen. Das heißt, die ganzen Erst-, Zweit-, Drittligisten und auch Viertligisten, wo es sich ja auch lohnt, gegen die zu spielen, sind da, da kann man sehr, sehr gerne anschreiben. Da kann man gut anschreiben. Da die auch oft solche Leute suchen. Denn das ist ein System, was ja von wo es Win-Win-Situation ist. Ne? Der Viertligist bekommt sehr, sehr viel Geld und man selber bekommt sehr, sehr viel Geld. Der Viertligist kann mit der B11 spielen und hat sozusagen in Anführungsstrichen kein Risiko, hat nur sozusagen die Verluste durchs Training, was man nicht machen kann, beziehungsweise runterdrehen muss. Und eventuell soll ja auch irgendwie auf die Form einwirken. Da weiß man allerdings natürlich auch noch nicht, wie das funktioniert. Also ich würde der Viertligist ja mit seiner B11 wahrscheinlich gewinnen gegen den Sechstligisten. Das heißt, es wäre eventuell sogar noch eine positive Auswirkung. Allerdings ist man sich da, also da hat man ja noch fast gar keine Informationen zu. Ich weiß nicht, ob es da irgendwen gibt. Auf jeden Fall ist noch nichts bekannt oder ist mir noch nichts zugetragen worden. Oder ich habe so nichts irgendwo gelesen. Dass es da krasse Erkenntnisse gibt hinsichtlich dessen. Dementsprechend ist es sehr, sehr gut, dieses System, wie es aktuell ist, da man interagieren muss mit der Community, da man was zu tun hat in den unteren Ligen, gerade dass man diese Friendlies organisiert und sie bringen einem auch was. Das heißt, man macht nicht diese ganze Arbeit und bekommt dann am Ende seine 50.000 in der Saison raus, dann würde es keiner machen, sondern man bekommt auch sehr, sehr viel Geld. Ja. Muss man sich die Frage stellen, ist das so berechtigt, beziehungsweise ist das Geld, was man bekommt, nicht einfach zu viel? Und da gehen die Meinungen auseinander. Was natürlich auch komplett verständlich ist, denn wenn ich jetzt sage, oder wenn ich Leute sehe, kenne, wie auch immer, die jetzt 1 Million, vielleicht auch etwas mehr, in der 6. Liga, in der ersten Saison, ne, in der ersten Saison von den Friendlies machen, dann ist das schon viel. Die haben allerdings, das sehen die Gegner nicht, sehr, sehr viel dafür gemacht. Sie haben sehr, sehr viel sich mit Drittligisten, Zweitligisten, Erstligisten, Viertligisten unterhalten. Sie haben das Ganze organisiert. Und das sind so diese ganzen Sachen, die gegeneinander aufgeführt werden. Und sie haben vor allen Dingen ihre Sportlichkeit aufgegeben, was viele auch vergessen. Ne? Sagen, ach ja, das 6. Liga, ach ja, dann schenkt er das einfach ab. Oder ach ja, der steigt aus der 5. ab, dann schenkt er das einfach ab. Ja, das stimmt schon. Allerdings muss man auch erstmal wieder aufsteigen. Man nimmt das einfach in Kauf, dass man die Liga halt nicht spielt. Und das ist etwas, was halt super unterschiedlich gewertet wird. Also es gibt Menschen in der Community, Individuen, die das halt gar nicht als Kriterium oder als Argument ansehen. Die sagen, ach ja, was soll's, ne? Dann hat er das halt abgeschenkt, wenn man dafür 1 Million bekommt, das ist halt einfach viel zu viel so. Und andere sagen, ja, aber er hat die Liga aufgegeben. Ne? Die Liga, die allerheilige Liga. Dementsprechend sollte das so weiterhin geführt werden, in der Größe, wie es ist. Und das sind dann halt sehr, sehr oft Diskussionen, die man liest, ob es im Forum, im Discord, Facebook, YouTube, Twitter, OnlyFans oder Telegram. Was auch ein bisschen mühselig ist, muss man sagen. Ja, da kann sich auch jeder sein eigenes Bild zu machen, wenn es jetzt darum geht, dass ich natürlich auch meine Meinung dazu kundgebe. Ich profitiere davon, eindeutig. Das heißt, ich bin da natürlich auch etwas geschädigt hinsichtlich dessen, dass ich natürlich sehr, sehr gut damit leben kann, dass es so ist. Ich muss allerdings auch sagen, wenn das jetzt etwas abgesenkt werden würde, dann hätte ich damit kein Problem. Und ich würde es verstehen. Ich verstehe allerdings auch, wenn man sagt, es kann so bleiben, weil man gibt die Liga auf und ne, man muss ja erstmal dann, wenn man das sozusagen macht, die Spieler wieder kaufen und ne, man muss sich sehr, sehr viel mit dem Spiel beschäftigen. Das heißt, aus sehr, sehr vielen Sichten ist das sehr, sehr verschieden zu betrachten, das Thema. Aus Entwicklersicht zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vom Spieler weggehen, ist das super. Weil die ganzen Leute, die unten in der sechsten, die ganzen Leute, Entschuldigung, die in der sechsten und fünften Liga sind, und das ist ein sehr, sehr großer Teil. Das darf man nicht, das ist der größte Teil in einer Liga. Hat eine Taktik, die super funktioniert, womit man mit dem Spiel interagieren muss. Und das ist ja das, was man sozusagen als Spielentwickler will, um auch sein Spiel besser zu vermarkten, indem man sagt, ne, so und so viele Klicks haben wir pro Tag, pro Woche, pro Monat auf unser Spiel. Und das wird nun mal mehr durch die Friendlies, weil jeder diese Friendlies organisieren muss und dann auch guckt, oh, wie viel habe ich verdient, wie kann ich jetzt interagieren damit auf dem Transfermarkt oder im NLZ oder wie auch immer, ne? Weil mehr Geld bringt auch in dem Fall dann mehr Interaktion, beziehungsweise die Friendlies organisieren bringt auch mehr Interaktion. Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ansichten hinsichtlich dessen und auch nicht immer nur die Spieleransicht. Ja, und da kann allerdings auch jeder seine eigene Meinung haben. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, ja, sollte halt um 50% abgeschwächt werden. Nur da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem, über das wir ebenfalls reden müssen. Nur kurz, um das noch abzuschließen. Es ist vielleicht auch für die Leute, die diese Diskussion führen wollen oder führen möchten, es ist kein Argument zu sagen oder wie auch immer zu sagen, ja, es sollte kein Geld mehr für in den Friendly stattfinden. Geld ist ne, einfach abschaffen. Ja, wir waren uns fast alle, ich sage jetzt mal 90%, frei aus dem Bauch raus, 90% waren sich einig zu sagen, die Friendlies sollen ohne Geld kommen, das wäre am besten, ne, weil dann kann man einfach mal gegen andere Leute spielen und so weiter und so fort, die man kennt und dann ist gut. So, allerdings ist das nicht das, was die UEFA wollte. Die haben es klar so kommuniziert, dass das nicht deren Ziel ist, nicht deren Vorstellung, wie das Spiel funktionieren soll. Und dementsprechend ist das halt mühselig, wenn jedes Mal oder jeder zweite Argument kommt, ja, am besten wäre, wenn die ohne Geld reinkommen. Ja, sowas ist nicht fortführend, nicht positiv für Konversationen, weil das ist so ein Argument, wo man sagt, schön, aber das passiert nicht. Ja, es geht halt einfach nicht. Ne? Ich krieg jetzt auch nicht 1 Million Euro geschenkt und kauf die UEFA und sag dann oder weil ich die UEFA dann besitze, dass die Friendlies halt da nichts kosten. Ne? Das ist halt das Argument, wenn ich das bringen würde, ist genauso schwachsinnig, weil es wird nicht passieren und es führt halt nicht weiter. Das sei noch hinsichtlich dessen gesagt. Hinsichtlich dessen müssen wir natürlich auch mal darauf gucken. Was könnte man denn verbessern an dem System, dass es auch die richtigen Leute trifft, wenn man dann etwas ändern möchte? Und das ist der wichtige Punkt hinsichtlich dessen. Wenn wir jetzt sagen, wir von der UEFA, ne, drehen alles um 20%, 10% runter von den Einnahmen, trifft das natürlich jeden und nicht nur die Leute, die Spieler, beziehungsweise die Spiele abschenken, die Liga abschenken. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man begreifen muss, wenn. Also es gibt verschiedene Probleme, die man erkennen könnte. Entweder alle verdienen zu viel Geld, dann dreht man das Geld runter, das ist relativ eindeutig. Oder wir haben ein Problem damit, dass Spieler ihre Liga abschenken oder ihre Liga zu früh abschenken. Wie kann man das verhindern? Und da gibt es verschiedene Ansätze, die man mit Sicherheit wählen könnte. Ein sehr interessanter Ansatz ist, die Verteilung zu ändern. Also aktuell ist es ja so. Liga 6 gegen Liga 6 ist 50% kriegen beide, ja, und dann immer 5% Abstand. Das heißt, wenn Liga 4 gegen Liga 6 spielt, kriegt Liga 4 60% der Einnahmen und Liga 6 40% der Einnahmen. Und wenn man das verstärken würde, auf wie viel Prozent auch immer oder vielleicht auch ungleichmäßig, in nicht gleichen Schritten, man könnte zum Beispiel nicht sagen 10%, das funktioniert nicht. Weil wenn der Liga 1 gegen Liga 6 spielt, dann würde alles Liga 1 bekommen, nichts würde die 6. Liga bekommen, das wäre ein bisschen schwachsinnig. Zumindest so könnte man es auch machen, aber das sehe ich jetzt persönlich als schwachsinnig an. Wenn man das natürlich ändern würde, würde es diese Spiele immer noch geben. Oder könnte es diese Spiele immer noch geben zwischen 1. und 6. oder 2. und 6., 3. und 6. Liga. Allerdings muss man da jetzt ganz klar sehen, die unteren bekommen weniger Geld, die oberen bekommen mehr Geld. Das heißt, die oberen wollen immer noch gegen die unteren spielen. Das ist sehr positiv erstmal. Denn wir wollen natürlich, also die Friendlies sind ein gutes Mittel, um 5. und 6. Liga am Ball zu halten. Und es ist auch grundsätzlich erstmal positiv, das umzudrehen. Also, beziehungsweise, ich sag mal, die Popularitätsskala in der Community umzudrehen und zu sagen, oh ja, alle wollen immer was von der ersten, zweiten, dritten Liga, was ja normal ist. Also, man kennt ja die Teams, die oben sind, die sind ja eher populärer, wenn man das so ausdrücken darf, im Spiel. Werden natürlich, bekommen natürlich auch öfters Nachrichten oder werden mal gefragt, ob die in irgendeinem Podcast oder Talk oder so dabei sind. Das mal umzudrehen ist natürlich auch eventuell ganz schön. Auch aus Entwicklersicht, auch für die Community einfach zu sagen, ah, jetzt ist die 5., 6. Liga mal etwas begehrter. Und wird von der 3., 2., 1. Liga vielleicht angeschrieben, weil dort mehr Geld zu holen ist. Allerdings bekommen die 6. Ligisten, 5. Ligisten nicht so viel. Das heißt, da überlegt man sich dann auch, ob man das macht. Plus den positiven Effekt, den man nicht vergessen darf, desto höher du bist, also vor der 6. in die 5. Liga zum Beispiel, lohnt es sich ja dann mehr, die Friendlies zu machen. Denn wenn du in der 5. Liga bist, dich halten kannst und gute Friendlies spielen kannst, bekommst du prozentual ja mehr. Das heißt, sagen wir mal, 2. gegen 5. Liga bekommt der 5. Ligist 20%, der 2. Ligist 80%. 6. Liga bekommt der Sechstligist 10% und der Zweitligist 90%. Das ist das einfaches Beispiel. Ne? Das heißt, es würde sich natürlich viel, viel mehr lohnen, wenn in der fünften Liga wäre, dass es auch Anreiz gibt, nicht die Liga abzuschenken. Es wäre immer noch eine Option. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man in dieser Diskussion verstehen sollte, ist, man will unten Systeme schaffen oder Möglichkeiten schaffen, mit dem Spiel zu interagieren und auch mehr Strategien zu machen. Das heißt nicht, dass es eine overpowerte Strategie geben soll. Aber das heißt, es soll Strategien geben, zwischen man denen auswählen kann. Und das hatte man vor den Friendlies bisher nicht. Denn es war eigentlich nur Transfermarkt. Klar, also die anderen Sachen waren halt einfach nicht lohnenswert. Also NLZ, man konnte immer mal etwas ins Gebäude reinstecken oder wenn man es in Personal und Scouting reingesteckt hat, dann hatte man sowieso gar kein Geld mehr über. Also es war nicht viel möglich. Und Trading ist immer eine Option, wollte ich ganz kurz sagen. Trading war bis kurz vorher immer eine Option, konnte man auch super in den Unternehmen machen, aber das Trading ist sehr, sehr speziell, will nicht jeder machen. Das aber sowieso ist ligaübergreifend immer möglich gewesen, beziehungsweise eventuell ist es auch noch. Der Transfermarkt aktuell ist ja sehr, sehr stark angezogen von den Preisen, deswegen müsste man dann nochmal Recherchen betreiben, ob es in den unteren Ligen immer noch für den Otto-Normalverbraucher oder den Otto-Normalspieler möglich wäre, das zu machen. Die Friendlies haben es jetzt geboten, diese Taktik zu machen. Allerdings muss man darüber diskutieren, ob es zu overpowered ist. Und das wäre eine Möglichkeit, um das abzuschwächen. Ebenfalls eine Möglichkeit wäre, desto mehr Friendlies man spielt, desto weniger nimmt man ein. Das heißt, erstes Friendly, was du spielst in der Saison, gibt dir 100% Einnahmen. Also die Einnahmen bleiben so, wie sie sind. Ne? Und sagen wir mal, du kriegst 100.000. Wir machen einfache Rechnungen, damit ich das auch in meinem Kopf schnell hinbekomme. Erstes Friendly gibt dir dann 100%, also 100.000. Im zweiten Viertel nimmst du ebenfalls wieder 100.000 ein, dann kriegst du allerdings nur noch 99% der Einnahmen, das heißt 99.000. Ne? Und dann 98, 97, das heißt nur 44 Viertel spielst, landest du letztendlich, das letzte Viertel gibt dir noch 56% der eigentlichen Einnahmen. Ja, man könnte es auch mit 2% Schritten machen, oder das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Man könnte auch sagen, ne, 100%, 98, 96, 94, 92 und so weiter. Für jedes Friendly, was man spielt, und dadurch würde man sozusagen also man könnte immer noch die 44 Friendly spielen, das wäre eine Möglichkeit, und man könnte eventuell etwas entgegenwirken, dass so viele Friendlies in der Saison gespielt werden von Leuten, die die Liga abschenken. Würde allerdings wiederum nicht die Leute einschränken, die, sagen wir mal, die letzte Hälfte abschenken der Saison, weil sie schon durch sind. Das ist allerdings auch ein Thema, wo man sagen muss, das ist super schwierig einzuschränken. Vorher konnte man die Teams auch nicht einschränken, die die letzten 5, 6, 7 Spieltage ihre B11 antreten haben lassen. Weil diese Teams, auch schon vor den Friendlies, jetzt ist es noch attraktiver, dass ihre B11 aufgestellt haben, natürlich um die A11 zu schonen, was komplett normal ist, was auch überall im Profifußball passiert. Dann lässt die B11 spielen, die kriegen Spielpraxis, die A11 kann sich schonen, du kannst die mehr trainieren, was natürlich noch besser ist für die nächste Saison dann, auch wenn es kleine Auswirkungen sind. Das sind Sachen, die natürlich vorher auch schon gemacht wurden von Teams. Und jetzt durch die Fantasy wird es natürlich noch häufiger passieren, weil man sozusagen noch viel mehr Geld bekommt, weil man mit der AF dann spielt. Das heißt, die Leute einzuschränken, ist sowieso schwierig. Aber diese zwei Möglichkeiten, die wir gerade eben benannt haben, die ich gerade eben benannt habe, ich sage immer wir, mit den verschiedenen Staffelungen der Prozente, die zu erhöhen, also oben bekommt mehr, unten bekommt weniger, und dass die Prozentzahlen, dass man, desto mehr Franchise man spielt, weniger Geld bekommt, sind Möglichkeiten. Gerade bei den abnehmenden Einnahmen, desto mehr Franchise man spielt, würde man natürlich dann gucken, dass man früh in der Saison erste, zweite, dritte Liga bekommt, was natürlich noch relativ schwierig ist, da ja noch nichts entschieden ist und jeder natürlich versucht, die Liga irgendwie zu halten. Und desto später die Saison ist, desto attraktiver wird es natürlich auch für die Oberen, dann Franchise mit der AF zu spielen oder generell Franchise zu spielen. Da sie ja schon wissen, wo sie landen oder gegebenenfalls wissen, okay, ich steige nicht ab, ich steige nicht auf oder ich werde nicht Meister in der ersten Liga. Dann ist es auch relativ egal. Wobei die erste Liga eben schon gesagt was anderes ist, denn da geht es um viel Geld in Sachen Liga-Vermarktung und Platzierungsprämie. Und zwar ja sehr, sehr viel mehr. Also nicht linear viel mehr, sondern sehr, sehr viel mehr. Da wir ja jetzt, da ich jetzt gerade darüber spreche, über dieses Thema, möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, damit, weil das natürlich auch aufkommt, was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Und da will ich die Diskussion gar nicht so lange mit mir selber führen. Ich bin mir dessen bewusst und habe mich schon anderen gehalten, dass es verschiedene Ansätze gibt. Aber ich möchte eben kurz einen Ansatz mit dem Geld, was man in den unteren Ligen hat. Und da geht es jetzt nur darum, dass man Geld hat. Egal ob durch die Fantasy oder durch irgendwas anderes, ist mir egal. Was man damit macht. Und die Taktik, die ich hinsichtlich dessen verfolgen werde oder versuche zu verfolgen, ist NLZ, Perso und Scout sehr, sehr hoch zu drehen. Das heißt, ich habe aktuell 2,5 Millionen im Gebäude, das wird ausgebaut. Und so auf dem Konto habe ich auch noch 700.000 und das wird durch die Friendlies natürlich mehr werden und mein Kader aktuell kostet auch nicht viel. Das heißt, grundsätzlich sollte da auch ein Plus entstehen. Am 33. Spieltag diese Saison, sofern die UEFA nichts ändert, also ne, das sind jetzt diese Sachen, wenn die UEFA was ändert, wenn die UEFA jetzt sagt, okay, die Friendlies geben jetzt absolut gar kein Geld mehr, ne, dann klar ändert man was, aber wir reden jetzt vom aktuellen Standpunkt, wird Perso und Scout auf insgesamt 1 Million erhöht werden bei mir in der 6. Liga. Ja. So, wie ist das zu rechtfertigen, wie ist das machbar? Mein Gebäude baut noch 1,5 Saisons, beziehungsweise eine Saison und ich glaube 26, 27 Spieltage, also etwas mehr als 1,5 Saisons. Und ich habe noch 700.000 auf dem Konto. Das heißt, bis vom Zeitpunkt, wo ich 1 Million reinstecke, bis das Gebäude fertig wird, kostet mich das NLZ 1,4 Millionen. Circa. Und das Geld würde ich dann potenziell hoffentlich durch die Friendlies noch aufbringen, beziehungsweise durch den Dispo. Ne? Der Dispo existiert ja auch. Also ich habe Cash auf dem Konto 700.000, ist nicht mal Verfügungsrahmen. Und was ist der Sinn des Ganzen? Der Sinn des Ganzen ist, erstmal die Zeit zu überbrücken, bis das Gebäude fertiggestellt ist. Falls ich dann Geld brauche, was sehr wahrscheinlich so sein wird, weil ich persönlich rechne mit einer Änderung der Friendlies, dass da Geld rausgenommen wird, dann würde ich Geld aus dem Gebäude rausnehmen, so viel wie ich brauche, um das NLZ zu finanzieren. So, das heißt, diese Zeit muss ich überbrücken. Für mich ist das Stand aktuell machbar. Dementsprechend die Erhöhung. Warum die Erhöhung generell? Relativ einfach, weil ab einer gewissen Menge im NLZ, meiner Meinung nach, also Person Scouts, Gebäude zählt ja auch mit, gibt ja auch Prozente, man es schafft, dass sich das NLZ selber finanziert. So. Das heißt, man muss natürlich pro Ligastufe gucken, wie viel kann ich bezahlen, wie viel Geld habe ich und was macht Sinn. Für mich macht diese Grenze oder beziehungsweise diese 1 Million macht sehr, sehr viel Sinn, das da reinzustecken, weil wenn man sich Tornis Liste, also FC Klumpatsch, hat ja sehr, sehr gute NLZ-Videos und auch eine Liste angefertigt, beziehungsweise eine Liste wird immer von der Community ausgefüllt und da kann man nachgucken, wer bei wie viel Effizienz, bei wie viel er auch ins NLZ reingesteckt hat, was für Spieler rausbekommen hat. Das heißt, da steht dann, FC1 hat 200.000 hier, 100.000 da, 130.000 hier und hat in Saison 9 den Spieler, den Spieler, den Spieler, den Spieler rausbekommen und hatte 24,7% Effizienz, ne, als Beispiel. So. Da kann man relativ gut gucken, lohnt es sich für einen. Und wenn man man dann die Preise vergleicht mit den Spielern, die rausgekommen sind, also die Preise auf dem aktuellen Transfermarkt mit denen, die rausgekommen sind aus dem NLZ, kommt, also wird man bei verschiedenen Invests drauf kommen oder sehen, zumindest meine Erkenntnis, dass es Sinn macht, ins NLZ zu investieren, da man das Geld wieder rausbekommt. Und das ist das langfristige Ziel. Denn wenn sich das NLZ selber finanziert, habe ich ein NLZ, was mir super gute Spieler abwirft, die mich auf dem Transfermarkt genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr kosten, wie die bekommen, ich bekomme Spieler aus dem NLZ, die genauso viel, wenn nicht sogar mehr kosten, wie auf dem Transfermarkt, das wollte ich sagen. Und kann, wenn ich selber noch Geldüberschuss habe, durch die Friendlies, durch Aufstieg oder sonstiges, kann die Spieler gegebenenfalls sogar behalten. Das heißt, im Optimalfall kommt aus dem NLZ ja sogar noch mehr raus, als ich einzahle. Und das ist für mich Stand aktuell etwas, das gegeben ist. Ne? Der Transfermarkt wird sich auch in meiner Meinung in Zukunft oder in naher Zukunft nicht wirklich von den Preisen nach stark nach unten bewegen. Höchstens eher nach oben, da junge Spieler immer rarer werden und die man dementsprechend halt sehr, sehr schlecht bekommt. Das Angebot wird niedriger, die Nachfrage ist immer noch gegeben, beziehungsweise schwankt natürlich immer, je nachdem, wie die aktuelle Struktur ist und auch welche Spieler man hat, wo man die hinverkaufen will. Dementsprechend wird sich das eher noch nach oben bewegen, die Preise, oder sie werden stagnieren, was aber vollkommen okay ist, und dann würde man mit den Spielern gut Geld bekommen. Wichtig für jede Ligastufe ist, wenn man das nachmachen sollte, es gibt die 10-fach-Marktwertgrenze. Die 10-fach-Marktwertgrenze ist ein großes Problem, vor allen Dingen in der vierten Liga, wie man das öfter mal mitbekommt von Leuten, die die NLZ-Strategie fahren. Und unten in der sechsten Liga muss man da auch gucken. Die vierte Liga macht es praktisch schon oder probiert diese Taktik schon seit längerem zu fahren. Also sehr, sehr viel ins NLZ zu stecken. Die Spieler können sie dann oder das NLZ können sie meistens noch bezahlen. Allerdings wollen sie auch die Spieler verkaufen können, nur nicht wegen der 10-fach-Marktwertgrenze. Und unten kann man es jetzt auch machen, weil man durch die Friendlies Geld bekommt oder geben sie Spieler abkauft. Nur finde ich, ist in der sechsten Liga 1 Million eine gute Grenze. Denn selbst wenn ich einen Top-Spieler rausbekomme, wir haben am Anfang davon geredet, wie ich das Geld bekommen habe, habe ich einen Spieler für 1 Million verkauft. Für 1.050.000. Der hatte einen Marktwert von, guess what, 105.000. Ja, und das ist auch so das höchste der Gefühle. Ja, ich bin seit Saison 7 dabei. Seitdem ist er bei mir drin. Er war 20 Jahre alt, 29% Stärke, 30% Talent. Wenn man sowas aus dem NLZ bekommt, das ist dann sehr, sehr viel Glück. Muss man dabei sagen, so ein Spieler aus dem NLZ bekommt sehr, sehr viel Glück. Der ist dann potenziell, wenn nicht jetzt sogar halbe Saison, eine Saison später sogar noch etwas mehr wert oder noch genauso viel wert, hängt auch immer von der Wertverteilung ab, welche Position er spielt. Ne? Da gibt es bestimmt auch welche, die für 700.000, 800.000 weggehen, bestimmt auch welche, die für 1,2 Millionen weggehen. Aber das sind dann Sachen, die man natürlich dann gucken muss, wenn man den Spieler bekommt. Wenn man sowas bekommt, ist das der höchste der Gefühle, das höchste der Gefühle und ist auch erreichbar. Das heißt, nach einer Saison, wenn nicht nach zwei Saisons, mit einer Note von 2,456 kann er diesen Marktwert in der sechsten Liga von 100.000 erreichen. Und das ist das, wonach man gucken muss. Es gibt mit Sicherheit in der sechsten Liga Spieler, die nicht hinzugekauft sind. Wichtig, die nicht hinzugekauft sind, die Marktwerte von 120.000, 130.000 erreichen können. Das sind allerdings dann auch Spieler, die dementsprechende Werte haben, wie ich die gerade genannt habe. Also 20 Jahre alt, 30% Talent, 30% Stärke. Allerdings eine Note von 1, irgendwas haben. Und damit kann man halt in der Liga nun mal nicht rechnen. Ne? Also es wäre bestimmt mehr möglich, allerdings ist es dann mit super viel Glück hängt das zusammen, zumindest meine Meinung, um das zu bewerkstelligen. Und dementsprechend ist es für mich oder für das, was ich bisher so gesehen habe und so wie ich die Daten sehe und kenne, die Grenze dieser 1 Million. Vielleicht geht noch 1,1. Und das Gute an dieser ganzen Rederei, die ich gerade hatte mit höchster Marktgrenze ist, solche Spieler kriegt man ja wahrscheinlich nicht raus. Ich werde wahrscheinlich keine Spieler rausbekommen, die 20 Jahre alt sind, 30% Stärke, 30% Talent haben. Soll ich werde Spieler rausbekommen, die ich wahrscheinlich für 300, 400, 500, 600.000 verkaufen kann. Und zu diesem Marktwert, 20, 30, 40, 50, 60.000, komme ich in der sechsten Liga noch relativ problemlos. Und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Spieler, die man am wahrscheinlichsten rausbekommt, dass man die relativ schnell auf diesen Marktwert bekommt. Und das kriegt man bei 1 Million Invest hin. Bei mehr wird es schwieriger, vielleicht 1,1, 1,2 kriegt man hin. Dann kann man nach oben gucken, man kann auch nach unten gucken, was man da bekommt. Aber wichtig ist, dass man die Spieler, die man in der Regel rausbekommt, relativ schnell halbe Saison, eine Saison auf den Marktwert bekommt, und das ist so gegeben. Ja? Man sollte natürlich auch immer die obere Grenze gucken, so wie wir es gerade eben gemacht haben, so wie ich es gerade eben erzählt habe, ich sage immer wir. Und das ist die Taktik dahinter, die ich da versuche zu fahren. Ob das klappt, weiß man nicht. Wichtig ist, ich sehe das als Taktik an, die ist sehr, sehr langatmig natürlich. Das dauert Saisons, um Saisons, um Saisons, um Saisons. Allerdings ist sie für mich relativ sicher und auch mit Spaß verbunden, muss ich sagen. Das ist das Wichtigste. Und führt auch nach oben. Ne? Bei Spieler kaufen, man weiß nicht, ob die einschlagen, weil es gibt immer Vor- und Nachteile, hier auch. Und ob es dann letztendlich funktioniert, weiß ich nicht. Es kann immer Pech sein, dass ich zwei, drei Saisons, auch wenn das unwahrscheinlich ist, Pech sein, dass ich nur Müll rausbekomme und Spieler rausbekomme, die 300, 400, 500.000 insgesamt wert sind. Insgesamt alle drei bis vier Spieler, also alle Spieler, die ich bekomme. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil dann habe ich nicht mal die Hälfte von dem, was ich eingezahlt habe, was sehr, sehr schlecht wäre. Man kann aber auch Glück haben. Ja? Allerdings sollte man immer ausrechnen, was passiert im schlimmsten Fall, was passiert im besten Fall und was ist am wahrscheinlichsten. Wenn man diese ganzen Taktiken dann sich durchrechnet und guckt, okay, wo könnte ich landen, was sehr, sehr schwierig ist, wenn man Trading, Transfermarkt, NLZ, Stadion und so vergleicht, Stadion ist noch am berechenbarsten, weil man relativ genau ausrechnen kann, was man bekommt, dann kommt man, das ist meine Auswertung hinsichtlich dessen, relativ gut darauf, dass das eine sehr, sehr solide Taktik ist, wenn man die Voraussetzungen hat, das heißt das Geld. Und dementsprechend ist das der Plan für die nächsten Saisons, der bisher so steht, wenn nichts geändert wird. Ja, und damit wäre ich auch am Ende der heutigen Folge vom Online-Liga-Podcast Verrückte Welten. Es ist wahrhaftig eine verrückte Welt, wenn man die Liga abschenkt, um Fantasy zu spielen und damit sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Aber es ist immer noch ein Spiel und eventuell oder wahrscheinlich auch eher ein Finanzmanager als nur ein Fußballmanager. Zumindest in den aktuellen Zeiten. Ich wünsche euch allen viel Erfolg noch weiter in der Rückrunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder, eventuell oder hoffentlich mit einem Urgestein der ersten Online-Liga, wenn ich das so sagen darf. Falls es nicht klappt, klappt es nicht. Aber es sei schon mal vorab angekündigt. Um die Fallhöhe zu schaffen für mich, falls ich nächste Woche hier wieder alleine sitze. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Der wird fast vorbei sein, wenn ich das hochlade. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und gute Spiele und tiltet nicht zu sehr auf den sozialen Medien, falls es mal nicht so funktioniert. Schaut euch die Bundesliga aktuell an, was dort passiert. Da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Fälle, wo man sich fragt, wie ist das nur geschehen? Bis zum nächsten Mal. Euer Jojo.